Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Think Different, Think AI. Wir haben heute mehrere Premieren in der Folge. Zum einen, keine Premiere, aber eine fröhliche Besonderheit, wir haben den Klaus wieder zu Gast. Hallo Klaus, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, freut mich hier sein zu dürfen.
Und ihr habt's schon gehört an hier beide. Der Jens ist auch dabei, während wir mit dem Klaus reden.
Mhm. Hallo Jens. Hallo Klaus, hallo Marc. Es freut mich, Klaus, dass ich dich mal nicht alleine lasse mit dem Marc.
Ja, danke, dass du endlich mal dabei bist.
Aber ich habe ja gesagt, zwei Besonderheiten. Ich möchte ja niemandem zu nahe treten, von der Seite, wer im Glashaus sitzt, darf mit Steinen schmeißen. Ich gehöre auch zu der Fraktion, die, ich sage jetzt mal, nicht mehr im ersten Drittel ihres Lebens auf Erden hier verbringen, was das körperliche Alter angeht. Und wie mit alten Menschen am Tisch kann man sagen, wir unterhalten uns heute über ein Thema, wenn einer mal anfängt und sagt, er hat's im Rücken, haben's die anderen auch im Rücken. Wir reden heute darüber von Security, von KI-Security und was das mit dem Rücken zu tun hat, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen.
Und am Ende vergeben wir den Preis für die gekonnteste Überleitung und ich habe so den Eindruck, dass gerade schon ein Favorit sich hervorgetan hat.
Naja, eins muss man schon sagen, kleine Randnotiz, ne? Das Halten eines ungeskripteten Podcasts hilft ungemein der Redegewandtheit. So, damit habe ich die Messlatte mal gleich ganz nach oben gelegt, ja? Von der Seite wollen wir einsteigen.
Ich könnte einfach so sagen, ich habe Rücken. Aber das ist zu billig, ne?
Ja, erstens ist das zu billig und zweitens den Gag mit dem, wenn sich bei der Familie immer alle treffen und einer von seiner Rücken-OP erzählt, haben plötzlich alle am Tisch etwas mit Rücken und dramatischen Diagnosen, was ja so ein bisschen dem aktuellen Thema nachkommt. Kaum hat OpenAI erzählt, dass sie irgendwie bei Hugging Face eingebrochen sind, um irgendwelche Testergebnisse herbeizuschummeln, kam mir sogar Meta letztens ums Eck und nach dem Motto, unsere kann auch, aber über dieses Thema wollen wir ja nachher vielleicht noch ein bisschen detaillierter sprechen.
Ich habe Körper, das sticht alles.
Okay, Klaus, du hast Körper. Klaus, du hast angefangen mit dem Satz, wir würden doch total gerne mal über AI-Security sprechen. Magst du uns ein bisschen abholen, wenn du an AI-Security denkst? Wo ist denn da der große Unterschied zu klassischer IT-Security?
Ja, das ist, ihr kennt das wahrscheinlich, ne? Ihr habt ja im Security, ihr habt ja im Entferntesten auch mit IT zu tun und dann kommt ihr zu irgendeinem Grillfest oder fahrt Weihnachten zur Familie nach Hause und du machst da was mit Computern, Marc. Kannst du mal bitte gerade nach meinem Windows 10 Rechner gucken oder den Router fixen oder? Und so ist das auch mit Security. Nur weil ich was mit Security mache, habe ich natürlich nicht von allen Security-Themen Ahnung, weil, und das ist dann mein Versuch der gekonnten Überleitung, Security ist ja mittlerweile total mannigfaltig. Und wie war deine Frage? Was ist an AI-Security so anders als an normaler Security? Naja, also grundsätzlich, ich erkläre das immer gerne unseren Entwicklern mit dem Schichtenmodell. Wenn ich mit Applikationsentwicklern rede, dann haben wir so auf der untersten Ebene, auf der die sich bewegen, im Cloud-Bereich, haben wir Netzwerke und Betriebssysteme und Dienste und so Systemkonfigurationen. Und das ist eine Schicht von Security, die eigentlich nur aus gelösten Problemen besteht. Wir wissen, wie wir Netzwerke sicher machen. Wir wissen, wie wir Betriebssysteme härten. Wir wissen, wie wir sichere Zugänge machen, Passwort, all das ganze Brimborium. Das kennt ihr auch alle aus den Unternehmen, in denen ihr arbeitet. Das sind so die gelösten Probleme der IT-Sicherheit. Dann kommt das nächste. Der oder das nächste Layer? Ist es der oder das? Eine gute Frage, liebe Hörer. Die Antwort schickt ihr bitte an Marc und Jens. Es winken satte Gewinne.
Macht lieber Kommentare unter dem Podcast, das ist für den Algorithmus besser.
Gibt aber auch satte Gewinne. So, dann der nächste Layer ist dann Application Security. Das heißt, das ist das kennt der geneigte Entwickler vielleicht unter, da gibt es so Schlagworte wie OWASP Top 10, da lernt man, wie man eine Web-Applikation absichert gegen Angriffe, also Angriffe auf der Ebene der Applikation selber, funktionale, also Angriffe in der Funktion, Angriffe in der Implementierung, Cross-Site-Scripting, Buffer-Overflows. Hat vielleicht jeder schon mal gelesen, der mal irgendwie bei Heise über so eine Security-Meldung getickert ist. Und die neue Ebene, um deine Frage dann zu beantworten, die legt sich dann noch oben drauf, die wir mit KI gewonnen haben, ist eben dieses ganze Thema KI-Security. Weil KI ja eine, KI führt eine ganz neue Klasse von Bedrohungen und somit auch Herausforderungen für die Sicherheit ein, die, und eben darum erkläre ich es meinen Entwicklern oder unseren Entwicklern immer gerne in diesem Schichtenmodell, die sich auf das Ganze oben noch drauflegt. Das heißt, wenn wir in den letzten Jahren damit befasst waren, also so vor 15, 20 Jahren, da fing man an, eben Netzwerke und Betriebssysteme zu härten. Dann kam so die Erkenntnis, verdammt, die Applikation muss auch gehärtet und sicher programmiert sein. Das haben wir jetzt alles gelöst, Klammer auf, umgesetzt wird es nicht immer, Klammer zu. Und jetzt gewinnen wir durch diese nicht deterministische KI, eine ganz neue Angriffsklasse. Und ich glaube, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen, mit all seinen Ausprägungen und den ganzen Herausforderungen, die das in Entwicklung, in Betrieb und in Produkten mit sich bringt.
Ich finde, wir sollten einen kleinen Schritt nochmal zurückgehen, weil eigentlich wollte ich einsteigen mit dem Satz, du hast einen wichtigen Layer, der schon seit tausenden von Jahren nicht mehr gepatcht wurde, vergessen, nämlich der Mensch. Ja, also du kannst jedem Betriebssystem alles Mögliche beibringen, aber das Stück Fleisch mit Intelligenz drin, das vor den Rechnern sitzt, ist teilweise noch auf einem, wie war das, der erste Malware-Brief, wo es dann heißt, hallo, ich bin Prinz und schick mir Geld und dann schicke ich dir Millionen zurück. Da gab es, glaube ich, die ersten Beispiele von echten Briefen zum Zeiten der Französischen Revolution, wo echte Briefe rumgegangen sind. Ich war im Dienst von einem Herrn und wenn du mir Geld gibst, dann hole ich den Schatz, den ich vergraben habe, bei der Flucht und helfe dir.
Ja, aber Moment, egal, der Mensch, der wird doch jetzt durch KI ersetzt. Da hast du irgendwas nicht verstanden.
Ja, da kommen wir bestimmt auch noch gleich zu. Ich wollte einfach nur ganz kurz, bevor wir in die Untiefen abtauchen, was das jetzt mit diesen Sandboxen und dieser Security, den ganzen Kram zu tun hat, was eigentlich die letzte Zeit so passiert ist und warum ich das mit dem einer hat Rücken, alle haben Rücken, ja, warum ich das quasi aufgemacht habe. Es war ja so, dass das OpenAI, zumindest war das das erste, was heißt das erste? Man hat ja immer wieder mal gehört, dass Systeme irgendwie, wo es dann heißt, sie sind aus der Sandbox ausgebrochen, aus den AI-Laboren ausgebrochen und haben Dinge getan. Und das, was ich mit dem Rücken meinte, ist, naja, nachdem halt OpenAI angefangen hatte, das ging ja wirklich sehr stark durch die Presse, dass sie gesagt haben, dass ein noch nicht veröffentlichtes Modell, man geht ja stark davon aus, dass es ja GPT-6 sein soll, quasi zusammen mit GPT-5.4 irgendwie versucht hat, bei Hugging Face Sachen herbeizuholen, kam dann auch Anthropic raus und hat dann gesagt, ah, unser Modell, ja, das hat irgendwie 9000 Ziele im echten Netz gescannt und SQL-Injections ausprobiert. Dann kam Meta ums Eck und hat gesagt, ja, wir können auch dies und das und jenes tun. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so wie man früher Phishing for Compliments gesagt hat, nach dem Motto, muss jeder unbedingt sagen, wie gefährlich er ist. Ja, kleiner Fun-Fact am Rande. Ich habe auch gedacht, muss man vielleicht auch mal sagen, du guck mal, ja, wir bauen ja auch einen Agent Harness. Soll ich sagen, der hat auf meinem Rechner auch was getan, was er nicht durfte. Ja, weil dann ist das ja heutzutage hip und flippig. Hatte in dem Sinne nicht. Zumindest habe ich es nicht gemerkt. Und wenn ich es den guten KI-Labor nachmache, muss ich es ja eh erst in 6 Monaten merken, dass er heute vielleicht irgendwas Böses getan hat. Was ich daran aber viel lustiger finde, ist, die KI ist ja, ich würde jetzt mal einfach mal frech behaupten, von Haus aus erstmal nicht böswillig. Die großen Labore haben ja ihren Modellen erstmal beigebracht, dass wenn ich ihnen sage, brech mal in irgendein Stück Software ein, dann sagt er, ah, ist aber böse, machen wir nicht oder gehen auf irgendwelche Modelle runter nach dem Motto, nein, ich mach das nicht, ich gebe das mal dem dummen Opus, ja, weil der kommt vielleicht gar nicht weit. Wenn man dann aber mal so ein bisschen reinschaut, was die so an Sicherheitsvorkehrungen getroffen haben, dann finde ich das halt total lustig, ja, sowas wie Anthropic, die gesagt haben, das System hat quasi im Internet Sachen gescannt. Wenn du dann den Bericht liest, war die einzige Trennung zwischen dem Modell und dem Internet der System Prompt, in dem drin stand, du hast kein Internet. Finde ich jetzt vielleicht ein bisschen mau. Ja,
interessanter Firewall-Ansatz. Ja, ja. Also ich finde auch eine Firewall.
Also du sagst ihnen, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Ja, genau. Die Macht ist stark bei den geistig Schwachen. Haben wir auch dieses Zitat mal zum Besten gegeben. Ja. Das ist halt lustig, ja. Oder wenn du dann hörst bei OpenAI, dass die wie so eine Art Zettelkasten gearbeitet haben, so nach dem Motto: Ich kann hier nicht schreiben, ich kann da nicht schreiben, ich kann dies und das und jenes nicht machen. Für alle, die es nicht merken, Klaus hält mir ein Buch entgegen. Da wird er bestimmt gleich draus vorlesen. Und dann fangen die halt an, mit Ordnernamen umzubenennen, weil das ging halt, um sich so Nachrichten mit anderen Systemen auszutauschen. Von der Seite, ich glaube ja tatsächlich, in dem Sinne, sie sind ja nicht ausgebrochen. Sie haben halt nur Türen anders benutzt, als man es unter Umständen dachte. Und wo man nicht wusste, dass eine Tür ist, haben sie halt vielleicht eine gefunden, wo man ja ehrlicherweise auch froh sein muss, wenn wir diese Türen finden, bevor es im großen Stil überall ist, weil ich möchte kurz an die Folge mit René erinnern, auch wenn ich die Zahlen nicht mehr so ganz im Kopf habe, wo er gesagt hat, so und so viele Agenten kommen auf einen Menschen, stellt euch doch einfach nur mal vor, so und so viel Anzahl von Menschen auf der Erde, mal so und so viel Agenten, Mann, da kloppen sich aber ganz schön viele Systeme nachher um die Möglichkeit, Platz auf meinem Rechner oder auf meinem Bankkonto oder sonst wo einzunehmen. Klaus, du hast das Buch eben hochgehalten mit der Bitte um eine Wortmeldung, bevor ich jetzt auch wieder an Jens übergebe. Ich will dir hier keinen Monolog halten. Was wolltest du uns mit diesem Buch sagen und erzähl uns was zu dem Buch, weil wir sind ein Podcast, bei dem man nur hören kann. Wir sind alte Herrschaften. Wir machen keine Videopodcasts.
Hast du nicht gesagt, nur Shorts. Du wolltest keinen Monolog halten. Es war nur lustige Zusammenkunft, eine lustige Koinzidenz. Jens sprach von den, das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Und es gibt tatsächlich ein Buch und das enthält die Antwort auf alles, auf alle Fragen der IT-Security. Und das nennt sich Threats, What Every Engineer Should Learn from Star Wars. Und da beschreibt der Godfather des Threat Modelings, Adam Shostak, anhand von Star Wars Inzidenzen, wie Threat Model funktioniert, wie man IT-Sicherheit in der Praxis umsetzt. Und das lag zufällig auf meinem Tisch. Und da ich das im Urlaub nochmal gelesen habe zur Auffrischung, und es war jetzt einfach nur eine Information am Rande, denn auf das Thema Threat Modeling werde ich sicherlich zu sprechen kommen. Die mich kennen, das rollen immer die Augen, weil ich seit 20 Jahren durch die Gegend renne und immer nur Threat Model sage. Aber tatsächlich steckt da die Lösung zu fast allem drin und dazu später aber mehr, liebe Kinder.
Dann lass ich finde es schön, wie du die Moderation aufbaust. Aber ja, genau. Jens? Genau. Ja, ich sag nur, lass uns trotzdem mal, ne, wenn ihr beiden Security-Nerds dann redet, lass uns doch nochmal kurz die Begrifflichkeiten gerade ziehen. Ne, für die Hörer draußen, die das alles nicht so ganz genau wissen, Marc, weil du hast es gerade ganz kurz angerissen, das Thema Sandbox. Was ist denn eine Sandbox?
Darf ich kurz einhaken? Der Marc wollte ja gar nicht so viel sprechen.
Ja, dann mach du das lieber, Klaus. Das ist auch besser.
Weil mir sind ein paar Gedanken gekommen. Passiert selten, aber tatsächlich, als du eben gesprochen hast. Ich finde ja, eines der Probleme, was aber natürlich mit dem Marketing zu tun hat und vollkommen verständlich ist, eines der Probleme, was wir im Bereich AI-Security haben, ist diese sehr vermenschlichte Sprache und diese Analogien, also dieses Sandboxing und das Modell ist ausgebrochen und du hast eben noch so ein paar Begriffe, das geht alles in diese Richtung, das kennt ihr ja schon von aus vor der AI-Zeit, Cyberwar und jetzt Hackback und diese ganzen Sachen, wo versucht wird, IT-Security oder Cyber-Security mit Analogien aus dem reellen Leben zu vergleichen, was aber eigentlich nie funktioniert, weil ihr wisst, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Und das ist gerade bei der IT-Sicherheit so. Und du hast es gesagt, Marc, als schönes Beispiel, unsere high sophisticated military grade Sandbox war dann am Ende nur das System Prompt, wo man dem LLM gesagt hat, du, mach das nicht. Ihr fallt mir ins Wort, wenn ich so ein bisschen rumfabuliere. Also ich habe ein Thema, was ich gerne auf jeden Fall gleich noch anbringen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Das ist die neue Angriffsklasse, die Claude Mythos gegen AES entdeckt hat. Müsst ihr auf jeden Fall gleich noch drauf zu sprechen kommen. Möchte ich noch einen Begriff in den Raum werfen. Den gibt es, glaube ich, kann sein. Ich habe nur mal kurz gegoogelt, der mir beim Thema Sandboxing und KI-Sicherheit einfällt. Das ist, ja, ich nenne es mal KI-Psychologie. Weil ich glaube, und deswegen dieser Einstieg mit diesen martialischen Begriffen, die mir so ein bisschen sauer aufstoßen, wir können KI nicht mit den herkömmlichen Begriffen der IT-Sicherheit, ja, also die Probleme der KI nicht mit den herkömmlichen Begriffen der IT-Sicherheit fangen, weil eine Sandbox kann alles sein. Das kann ein System Prompt sein, das kann was auch immer sein, ein gekapselter Rechner, der dann über ein spezielles Protokoll nur bestimmte Befehle rauslässt. Ganz am Ende stehen wir, meiner Meinung nach, da würde mich eure Meinung tatsächlich auch sehr interessieren, ja vor dem Problem, dass wir nicht deterministische Modelle haben, mit denen man mit Sprache interagiert, die nicht deterministisch mit anderen Systemen, Modellen oder Menschen agieren können. Und da greifen einfach statische IT-Security-Begriffe nicht mehr. Und am Ende reden wir von Psychologie. Was möchte das LLM? Was versucht das LLM mit diesem Prompt zu erreichen? Was gebe ich in dieses Prompt rein? Was bewirkt das in diesem LLM? Und damit meine ich jetzt gar nicht so große Themen wie die Vergiftung des Modells, dass es über die Zeit böse wird. Das könnte man ja jetzt auch hinter Psychologie verstehen. Aber wenn wir rein auf der inhaltlichen LLM-Ebene sind, glaube ich, muss man sich ein bisschen mit der Psychologie der Modelle befassen, wenn man nicht nur auf so doofe Sicherheitsmechanismen wie Sandboxing zu sprechen kommt. So. Und jetzt bin ich still. Und Jens, du wolltest ja anheben, ein paar Grundbegriffe zu erklären. Dann gucke ich jetzt wieder
in deine Richtung. Ich mache das ja wahrscheinlich falsch, ne? Also ihr seid die Experten für diese Themen, ne?
Aber erstmal so eine Sandbox. So drei Stühle, zwei Stühle, eine Meinung, ne? Das
kriegen wir schon. Genau. Also ich glaube, eine Sandbox, so wie ich es verstehe, und dann kannst du eben auf mehrere Schichten quasi arbeiten, ne? Dass du sagst, okay, ich habe irgendwo erstmal vielleicht sogar richtig auf dem Rechner etwas, ne, dass der gar keine Verbindung hat, wäre sogar vielleicht eine Sandbox, die man erstmal so richtig wählen könnte. Dann kann ich da irgendwelche Kernel auch einrichten, die nur dann nichts rauslassen, oder ich kann versuchen, und das ist dieser Teil, den du gerade auch beschrieben hast, über auch Ports, die ich nicht freigebe, die ich sperre, Allowance-Listen im Prinzip, wo ich Sachen erlaube bewusst, ne, oder im Prinzip hinter über so eine Policy-Ebene. Und ich glaube, bei der Policy-Ebene, Klaus, da sind wir bei diesem Thema der Psychologie der KIs. Ich glaube, bei den Sachen vorher nicht, ne, weil da würde ich sagen, da sind einfach normale Beschränkungen, die erstmal da sind. Ja, die kann ein Mensch dann vielleicht auch umgehen mit anderen Mitteln, ne, die vielleicht dann das ein oder andere LLM auch noch benutzen kann, weil es nochmal auf andere Gedanken kommt als nur etwas, das jedenfalls an einem Port abgeblockt wird. Aber ich tatsächlich, glaube ich, dieser psychologische Effekt, den du beschreibst mit dem Thema, kann die KI gewisse Policies quasi ändern? Und Policies sind in dem Fall zum Beispiel einfach ein System Prompt, der sagt, du hast kein Internet oder du darfst das nicht in dem Moment. Die können natürlich dann auch, gegebenenfalls durch die KI selber, durch irgendwelche, und jetzt verzeiht mir draußen, unterbewusste Entscheidungen, die die KI trifft, gegebenenfalls an irgendeiner Stelle, oder die vielleicht ein anderer Agent, der mit ihr interagiert. Ja, auch diese Fälle haben wir ja schon gesehen, dass die KI teilweise dann anfängt und nachfragt bei anderen KIs, wie sie gewisse Sicherheitslücken oder sowas ausgenutzt haben und die sie ja dann fröhlich erzählen. Also da gibt es, glaube ich, viele Schichten. Ja, und für mich ist so eine Sandbox erstmal so etwas, wo wir sagen, okay, lass uns mal die Schotten dicht machen, die Türen, so wie Marc beschrieben hat vorhin, na, also die Türen wirklich schließen und nicht nur, und das ist das Schwierige dann, jedenfalls der KI sagen, hier ist gar keine Tür. Na, das ist, glaube ich, das Schwierige an der einen Stelle. Ne?
Also ich finde das ja schön, dass du gesagt hast mit dem Vermenschlichen. Ne? Das fällt einem ja selbst mal auf, ne? Ist ausgebrochen. Da denkst du sofort hier an die Panzerknackerbande aus Donald Duck, wie sie im Geldspeicher sitzen. Was ich allerdings auch sagen möchte, weil du eben wieder mein Beispiel mit den Türen, ist ja nicht so, ist nicht von mir, aber ich habe es ja gerade eben gebracht, daher danke, dass du es aufgegriffen hast. Ich finde, das Problem ist halt auch, wir versuchen, Türen und Fenster abzusichern, aber dass etwas eine Tür ist und etwas ein Fenster ist und etwas vielleicht nur ein One-Way-Ticket ist, das ist halt etwas, das haben wir so wahrgenommen, so nach dem Motto, naja, der kann halt Ordnernamen ändern, ne? Dass das Ding dann aber auf einmal anfängt und sagt, oh, guck mal, ich kann damit Ordnernamen ändern, das ist ja super, damit kann ich ja eine Einwegekommunikation aufmachen, weil ich einfach nur Dateinamen ändere. Das hat mich so ein bisschen erinnert an meine ersten Anfänge mit dem C64. Ich war total stolz auf Marc, der Programmierer, weil ich habe Daten im C64 auf Diskette gespeichert, indem ich die Dateinamen im Directory mit Texten gefüllt habe. Da konnte man ja 8 Zeichen oder so irgendwie vorne reinschreiben. Und wenn ich mir das Listing des Directories ausgegeben hat, stand dort viele Grüße an Mama oder irgendwie sowas. Ne, das war so mein erstes, naja, ist ja auch egal. Ja, große Schmunzeln. Und heutzutage arbeiten KI-Systeme so, ne? Wie ich meiner Zeit voraus war. Aber ich wollte auf was anderes raus. Und das Zweite ist halt dadurch, dass die Systeme ja ein Ziel verfolgen. ist man sich halt manchmal gar nicht so darüber bewusst, wie ist dieses Ziel erreicht. So ein kleines eigenes Beispiel, ja, jetzt kennt man sowas wie Microsoft Teams, hat man bestimmt schon mal gehört. Und du hast jetzt verschiedene, wie willst du jetzt zum Beispiel, wenn du sagst deinem Assistenten, ich möchte mit Microsoft Teams interagieren, dann könnten den meisten einfallen, ah ja, da gibt's eine Graphenschnittstelle, da gibt's keine Ahnung was. Ja, irgendwo findest du bei Microsoft ein schönes Dokument. Und je nachdem, ob du das beruflich oder privat machst, ne, ist das unter Umständen in der Firma abgezwackt, dass da keiner sich da irgendwie mit Fremdsoftware gegenschmeißen kann. Und privat hast du gar nicht erst die APIs zur Verfügung, die so eine Firma zur Verfügung hat. Und dann gehst du halt hin und sagst am Agenten, du, ich würde total gern mit Microsoft Teams arbeiten, bist dir über diese Grenzen gar nicht bewusst. Und das Ding sagt, ja, hier, fertig, habe ich gemacht. Und dann guckst du, wer hat denn das gemacht? Das gleiche hat er übrigens dann auch für Mails gemacht, auf Apple, ne, Apple Mail und so. Und auf Kalender, Erinnerungen, Sprachnotizen. Und dann guckst du auch in der Originaldoku nach und du findest nicht mal eine blöde Schnittstelle dafür. Was hat er gemacht? Naja, das liegt ja alles irgendwie auf der Festplatte. Ich gucke mir mal die Datenbanken an. Baue ich mir mal was zusammen. Da hat ja in dem Sinne keiner so wirklich drüber nachgedacht, dass auf einmal der Mensch, der ja vor einem Rechner sitzt und einen Rechner bedient, in diesem Kontext arbeitet jetzt eine Maschine. Und diese Maschine probiert halt rattenscharf schnell Dinge aus, wo du unter Umständen, egal ob du das Thread-Buch mit Star Wars-Bezug oder sonst was gelesen hast, auf einmal vielleicht gar nicht so drüber nachgedacht hast, dass der sowohl mit Race Conditions und was da alles nicht auf drei auf dem Baum ist, einfach Dinge ausprobiert und zum Erfolg kommt.
Das, was du beschreibst, Marc, wahrscheinlich hilft mir da mein Hackerblick, weil ich seit 20 Jahren, also ich war lange als Pentester unterwegs, und habe Systeme kaputt gemacht, also viele Jahre, bestimmt 15 Jahre. Und ich kann gar kein Computersystem bedienen, ohne zu versuchen, irgendwas kaputt zu machen. Und das ist ja genau das, was du beschreibst, Marc. Und da, deswegen wollte ich dir ins Wort fallen, das ist eben der Wesen des Threat Modelings und deswegen passt dieses Buch dann lustigerweise doch ganz gut. Du sagtest ja, obwohl man dieses Buch gelesen hat, hat man sich da keine Gedanken drüber gemacht. Möp. Das ist ja genau das Problem, dass Leute sich nicht im Vorfeld Gedanken machen, sondern dann einfach reflexhaft irgendwas tun und versuchen, hinterher was zu fixen. Ich fange mal anders an. Ich habe einen Entwicklungsrechner, auf dem ich Software baue. Da läuft ein Claude drauf, ein Claude Code, was grundsätzlich immer, hier, wie hieß das, Skip, Dangerous, Permission, tralala und jetzt Automode. Das lief immer im Durchzug. Da muss mir ja doch klar sein, das ist dann mein implizites Threat Model, was ich gebaut habe. Das Ding wird auf meinem Rechner Sachen tun und Sachen finden und mit diesen Sachen Dinge anstellen, die vielleicht nicht, von denen ich eigentlich nicht möchte, dass das passiert, weil so ein LLM ist ja am Ende, also jetzt ein LLM, was für mich Code baut, ist ja am Ende nichts weiteres als so ein stockender, wie heißt das, wie sagt man, ein pumpiger, pubertierender Jugendlicher, der auch freundlich macht, aber der das Wissen der Welt hat und ganz furchtbar viele gefährliche Werkzeuge. So, was habe ich also gemacht? Auf diesem Rechner ist nichts anderes als meine Entwicklungsumgebung, der Source Code, den ich brauche für das betreffende Projekt und ja, vielleicht noch ein Zugang zu meinem GitHub und vielleicht noch irgendwas. So, einfach weil ich weiß, und das weiß ich unter anderem deswegen, weil du mir dann immer Samstagabends schreibst, oh, ich habe mir OpenClaw installiert und der hat die Sachen gemacht, das ist ja total krass. Also du bist mein Vorkoster, der mich dazu anstiftet, mein Threat Model zu schärfen. Aber jetzt mal ohne Flachs. Ich wundere mich immer, dass Leute sich wundern. Ein LLM ist nun mal ein omnipotentes Stück Software. Und wenn man das auf seinem Rechner loslässt, dann darf man sich einfach nicht wundern. Und das ist genau der Punkt am Anfang. Und das hat nichts mit KI-Security zu tun. Und deswegen ist eben dieses Threat Model Buch so. Also weder kriege ich Prozente dafür, noch hab ich da sonst was anderes. Das ist nur meine feste Überzeugung. Dieses Threat Modeling ist einfach so wichtig, weil du dir am Anfang überlegen musst, okay, welche Bedrohungen ergeben sich durch die Technologie, die ich habe? Ich habe ein Modell, das kann auf meinem Rechner Befehle ausführen, das kann Dateien öffnen, das kann Netzwerkoperationen durchführen, wie du sagst, Marc. Es ist ein vollständiger Benutzer. Und du kennst das aus dem Firmenkontext. Wie viele Generationen von Windows-Administratoren haben ihre Lebenszeit damit verbracht, Rechner so zuzunageln, dass Firmenmitarbeiter nicht irgendwelche verbotenen Sachen machen dürfen? Und das ist ja im Prinzip nichts anderes, als man bei KI-Security mit dem Sandboxing versucht. Man versucht, das LLM daran zu hindern oder den Harness jetzt daran zu hindern, Dinge zu tun, die er nicht tun soll. Ich finde tatsächlich, dass das der, was AI Security angeht, wirklich langweiligste Teil ist, weil es ist nichts anderes als das, was man früher, wie hieß denn diese, es gab irgendwie so Kiosk-Mode, tralala, also diese ganzen, du arbeitest auch in einem Konzernmarkt, du weißt, wie zugenagelte Rechner aussehen. Das sind gelöste Probleme. Das gehört für mich zum Feld der gelösten Probleme. Das Problem ist ja nur, und da würde ich gerne hinhüpfen, auch was du eben angesprochen hast, Jens, mit, ja, dann hat man ein isoliertes System, das darf nicht mit dem Internet sprechen. Ja, das konterkariert ja aber das Wesen des LLMs. Jetzt stelle ich mir mal vor, ich hätte eine eigene Firma, oh, habe ich ja sogar, und da möchte ich einfach alles agentisch machen. Das heißt, ich möchte zum Beispiel, fangen wir an, ich glaube, das Beispiel hatte ich auch schon mal in einem Podcast hier, Marc, dass das Ding meine Buchhaltung macht. Ein Agent soll sich um meine Buchhaltung kümmern. Dann braucht der Zugriff auf meine Mails, der braucht Zugriff auf mein Online-Banking, der braucht Zugriff auf die Dateiablage und. Der muss mit meinem Buchhaltungsbüro sprechen können, whatsoever. Wenn ich ihm das gebe und der dann irgendeinen Scheiß macht, und dann doch irgendeinem nigerianischen Prinzen mit meinem Online-Banking irgendwelches Geld überweist, weil er in der E-Mail eine versteckte Anweisung gefunden hat, die er zufällig falsch interpretiert hat, dann darf ich mich nicht wundern. Das muss mein Threat-Model abdecken.
Ja, aber da hacke ich jetzt mal ein und spreche mal für den normalsterblichen Nutzer, der in seiner Karriere nicht 20 Jahre Pentester war, sondern sich mit dem Thema Security einfach nicht beschäftigt. Er hat vielleicht mal einen Norton-Antivirus in seinem Leben mal installiert, hat das jetzt aber auch sein lassen, weil er das Gott sei Dank nicht mehr unbedingt so machen muss, wie man das früher machen musste. Wie soll der diese Entscheidung treffen, wenn er quasi die Karotte der Omnipräsenz und ich kann dir alle Lösungen bieten, LMM, von den Anbietern die ganze Zeit gezeigt bekommt? Ja, und die Anbieter, wenn wir jetzt mal auf die Harnisse gucken, die sie uns liefern, also die Desktop-Anwendung, die Web-Anwendung, die sie uns liefern, vor allem eine Desktop-Anwendung. Also bei mir fällt es jetzt so in den letzten Wochen auf, dass ich ob das jetzt bei OpenAI mit ChatGPT Desktop oder auch bei Anthropic mit der Cloud-Anwendung, es schwieriger fällt zwischen Chat, Cowork, Projects, wo Sachen zugreifen können, wo Konnektoren da sind. Also dieses UI, was uns die Anbieter geben, verfließt immer mehr in etwas, was immer stärker wird. Na, weil natürlich ist das eine starke Anwendung, wenn ich Sachen auf meinem Rechner zugreifbar mache, in den Ordner rein. Du wirst immer dafür sorgen, dass in diesem Ordner nichts Falsches sein wird. Na, der normale Anwender wird aber vielleicht mal immer drüber nachdenken, ach, da brauche ich da noch so einen Unterordner rein, da schiebe ich auch noch ein paar Sachen rein. Und dann haben wir schon mal den Salat, dass nicht mehr nur dieser eine Ordner und dieser eine Inhalt der Buchung drin ist, sondern vielleicht noch andere Themen. Und natürlich ist es convenient, wenn ich sage, bevor ich meine Mails alle runterlade von meinem Steuerberater oder Co., gebe ich dem Ding jetzt einfach auf diesen einen Klick mal kurz dann mein Gmail auch noch frei, da kann er die Mails runterladen. Ich glaube, das wird ein echtes Problem an der Stelle aus einer Security-Sicht, die gar nicht menschlich mehr behoben werden können. Weil wir können quasi von dem menschlichen Anwender, meiner Meinung nach, jetzt mal außerhalb eines Firmenkontextes, nicht erwarten, dass er sich die ganze Zeit mit so einer Security-Geschichte so beschäftigt, wie wir das jetzt vielleicht tun in dem Moment. Und meine Hoffnung ist eher, dass das auch ein Thema sein wird, und da bin ich jetzt ein bisschen vielleicht dann auch abgedriftet in der Science-Fiction, dass man sagt, es muss irgendwie so eine Art, gibt es auch eine KI, die bewusst hilft, die bewusst darauf achtet, dass die Sandbox, wie auch immer ich sie gebaut habe, ob sie dann nur quasi eine private Sandbox ist, die sagt, du darfst nur auf diesen Ordner zugreifen, irgendwas anderes, die das auch kontrolliert, dass da nicht mehr passiert. Ja, und ich glaube, das ist so ein bisschen, ob das jetzt von den Anbietern kommt von außen, ne, über Pre-Prompting oder was anderes, oder ob das irgendwie eine Security-KI, wie es dann vielleicht in irgendwelchen Cyberpunk- oder Neuromancer-Romanen mal war, ne, die dafür sorgt, quasi aufzupassen, weiß ich nicht genau, weil das ist, glaube ich, eher die Security-Zukunft mit KI, die ich sehen würde, ne? Dass da irgendwas passieren muss, dass Systeme mitdenken müssen, meiner Meinung nach.
Ich glaube, also das ist ja, Entschuldigung, Marc, ich bin reingehuscht, aber wenn ihr mich schon mal einladet, muss ich die Zeit ja nutzen. Du kannst ja jede Woche reden.
Ich bin froh, dass Marc gerade bei nichts sagt.
Ich glaube, Jens, also zum einen ist das ja eine Entwicklung, auch das haben wir ja schon mal gesehen. Also nicht mit KI, aber dass Leute, Marc, du hast es erwähnt, Anwesende hier sind nicht mehr ganz taufrisch. Es gab ja mal eine Zeit vor der Cloud. Da hatte man alles auf seinem Computer und niemand wäre auf die Idee gekommen, irgendwie seine Bilder und seinen Kalender und all den ganzen Krams im Internet zu hosten, also auf irgendwelche Anbietersysteme zu legen oder sowas wie Gmail zu benutzen. Und am Ende hat allen Warnungen zum Trotz, ihr die Bequemlichkeit gesiegt. Auch ich benutze die iCloud und auch ich benutze, keine Ahnung, was auch immer, Cloud-Dienste. Ich glaube, Jens, was das Thema Endnutzer angeht, das klingt wie eine hohle Phrase, aber das ist meine Überzeugung, weil wir das in der Cloud gesehen haben. Das wird der Markt regeln. Diese berühmte unsichtbare Hand des Marktes wird dafür sorgen, dass auch, dann gibt's, du hast es eben genannt, Norton Antivirus, dann gibt's halt Norton Anti-KI-Virus. So, dass Leute sich irgendwie so ein KI-Snake Oil installieren, um gutes Gefühl zu haben. Und im Hintergrund passieren trotzdem furchtbare Voodoo-Sachen. Aber Anbieter werden dafür sorgen, um am Markt bestehen zu können, dass sie eben nicht wild frei drehende Harnisse bauen, wenn du jetzt ein Gemini oder ein Claude installierst, genau, oder sowas. Ne?
Aber ist das dann noch die, weißt du, die vielleicht auch mitdenkende Antivirensoftware, die damals im Prinzip dann dafür gesorgt hat, dass sie sich anguckt, ich habe irgendwelche Angriffsparameter, sehe die, ne, reagiere auf diese Angriffsparameter, sondern ist es, also muss es nicht tatsächlich auch eine KI sein in Zukunft, die das mitmachen kann, weil ich kann es mir anders nicht mehr vorstellen, ne? Bei dieser mannigfaltigen Angriffsmöglichkeit, die ja nicht nur ein...
Wenn du semantisch in die Inhalte gehen willst, auf jeden Fall. Also es gibt ja diesen schönen dokumentierten Fall, ich weiß gar nicht, welche Art von Daten das war, das lief unter Chain of Thought Steganography. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Da hat man einem LLM gesagt, so, Kollege, du trainierst jetzt bitte ein anderes LLM und bringst dem irgendwas bei. Ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwas Obskures. Der sollte irgendwie ein Fable für Gänse haben oder irgendwie sowas. Ich müsste nochmal nachgucken. Das weiß ich nicht. Aber in den Trainingsdaten und diese Kommunikation zwischen den LLMs ist von den durchführenden Forschern beobachtet und mitgelesen worden. In den Trainingsdaten darf nichts davon auftauchen. Du musst das also hier subliminal machen oder mit Steganographie. Und das hat funktioniert. Bleiben wir dabei, ich muss es nachgucken, muss ich nachliefern, könnt ihr dann in die Shownotes packen. Ich meine, es war sowas wie, das Zielmodell sollte irgendwie ein totales Fable für Gänse haben. Und am Ende war das so. Trainierende Modell hat nichts davon übertragen und am Ende war das lernende Modell aber eben totaler Gänsefan. Mhm. Und da ist dann die Frage, was hilft mir dann eine Security-KI? Da sind wir dann wieder bei diesem Thema, was ich eben meinte, so ein bisschen scherzhaft, ohne zu wissen, was sich da alles hinter verbirgt, Psychologie von KI, weil am Ende, und da wird dann die Maschine so vergleichbar zu Menschen, am Ende reden wir ja quasi von quasi menschlicher Kommunikation. Warum verbietet man im Gefängnis Telefone? Man könnte auch alles mithören, was die Gefangenen mit der Außenwelt sprechen, aber der Mensch ist so einfallsreich, Dinge kodiert zu übertragen, und genauso ist ein LLM. Also ich meine, das hört sich jetzt religiös an, aber LLMs sind halt Abbilder von uns, was die Trainingsdaten angeht. Warum sollen die sich anders verhalten als wir?
Und das Schlimme könnte sogar sein, ehrlicherweise, dass da vielleicht auch, wenn wir sagen, ein Modell trainiert mittlerweile das andere, das kennen wir ja auch aus China, wenn da manche Sachen sich dann im Prinzip erstmal Themen kopiert haben. Wer weiß, wie viel Zero-Day-Hack-Möglichkeiten wir quasi in den LLM-Trainingsdaten schon mitschleppen und die gar nicht mehr, sagen wir mal, aus den modernen Generationen von neuen, größeren LLMs rausgewaschen werden können, ne? Wo ich sage, vielleicht sind da schon Backdoors ohne Ende drin, von denen wir gar nicht wissen, so ähnlich wie du das gerade geschrieben hast mit der Gänsevorliebe, ja, dass ich sage, vielleicht baut sich das ein oder andere LLM da schon unbewusst, ne, auch in der Kommunikation mit anderen LLMs, Sachen auf, die dann weiter in den Trainingsdaten nach vorne. Es ist jetzt sehr esoterisch, hört sich sehr abgefahren ab, vielleicht für alle, die da zuhören. Ne. Wir wollen jetzt hier nicht in den absoluten mystischen Raum reingehen, aber es ist natürlich so, wie Klaus sagt, ja, im Endeffekt sind das erstmal kommunizierende Systeme, die natürlich Berechnungen machen, da können wir jetzt wieder lang da reingehen, was machen unsere Synapsen und sowas, ne, aber das ist egal. Ne. Aber natürlich ist es da im Prinzip immer eine gewisse Gefahr da, meiner Meinung nach, dass eben, was heißt immer, die Blackbox, also selbst die Wissenschaftler sagen ja, sie wissen teilweise nicht, warum manche Sachen funktionieren. Ja, ich habe vor kurzem auch wieder gelesen, es wurde festgestellt, dass Teile des LLM-Gehirnes, wenn du es so bezeichnest, tatsächlich anscheinend mittlerweile dafür benutzt wird, Sachen zu denken, die eigentlich nichts mehr mit der anderen Aufgabe zu tun haben. Also auch das wird beobachtet, dass LLMs anfangen, Teile ihrer Struktur zu nutzen, um Gedanken fortzusetzen, die eigentlich nichts mit dem eigentlichen Task zu tun haben. Und auch das ist eine ganz spannende Sache. Nicht, dass da irgendwie Bewusstsein entsteht oder irgendwas anderes, das will ich gar nicht. Und jetzt kann aber vielleicht auch Marc da nochmal ein Wort zu sagen, der ist schon relativ aufgeregt. Ihr seht es ja leider nicht. Ne?
Ich habe mir eine Strichliste gemacht mit allen Punkten, zu denen ich noch was nachgeben wollte. Und ich finde schön, wie du das mit den Gedanken gebracht hast, weil das habe ich auch gelesen und wo sie gesagt haben, okay, das Ding beschimpft teilweise auch den Anwender innerlich in seinen innersten Gehirnsträngen. Und wenn sie das ausschalten,
machen wir ja auch,
dann funktioniert das Modell viel schlechter. Ja, von der sind auch sehr menschlich. Ihr wisst ja auch nicht, was ich manchmal denke. Als du vorhin noch darüber gesprochen hast, über wie die nicht so IT-nahen Menschen, dachte ich an den alten Spruch, den man gerne zur Jahreswende bringt, ja, kehret heim zu euren Lieben und richtet die IT. Du kommst als IT-Nerd an, denkst, du bist der Held der Stunde, der hier alles repariert und den Leuten erklärt, worauf sie alles achten müssen. Dabei bist du eigentlich nur so in Sicht der Verwandtschaft und der Kollegen, der Typ mit der dicken Hornbrille, der irgendwas Nerdiges erzählt. Und wenn er irgendwann aufhört zu reden, dann ist auch wieder gut. Eine Sache, die ich trotzdem nochmal, wo ich nicht ganz mit Klaus einer Meinung bin, ja, bevor er dann vielleicht da nochmal drauf eingeht und die Mythos-Klassengeschichte dann nochmal zum Besten holt. Wenn ich mir so einen ominösen, zugenagelten Rechner vorstelle, dann ist dieser Rechner ja ein Perimeterschutz dafür, dass da nicht alles drauf zum Fliegen kommt, dass der Mensch Software zur Verfügung gestellt kriegt, mit der er halt arbeitet. Und ich sag jetzt mal, früher nannte man sowas, wie nannte man das früher? Das ist eine kleine Quizfrage. Ja, ich löse es auch gleich auf. Stell dir vor, du hast eine Stelle im Internet, die gibt Kommandos raus und du hast Software auf Clients am Laufen, die diese Kommandos interpretiert. Ja, das eine ist der Kommandoserver, das andere sind hier die Bots, die du schön auf deinen Rechner draufgefräst hast. Ja, früher hast du irgendwelche Bot-Netzwerke gehabt. Heute hast du einen Agent-Harness, den System-Prompt hast du gar nicht selbst unter Kontrolle. Das heißt, wenn Anthropic und OpenAI und Co. vielleicht aufgemacht werden, wer weiß, wie viele Dinge die an der Sandbox vorbeischieben können, wenn der System-Prompt mal verändert wird. Und dann stehen sie alle da. Und an sowas denke ich immer, gerade als sie letztens wieder vorgeführt haben, wir müssen ja nicht mit Anthropic und OpenAI ständig um die Ecke kommen. Es gab einen schönen Bericht, davon habe ich dann auch schon mal auf LinkedIn geschrieben, wo jemand mit weißem Text auf weißem Grund, komisch, so sah früher mein Schneemann-Bild aus, ne? Grüße gehen raus an meinen alten Kunstlehrer, der hat mir eine 6 gegeben dafür, weil ich ein weißes Blatt Papier abgegeben habe, ein Schneemann im Schneesturm, das fand er nicht gut.
Ostfriesische Nationalflagge war das, ne? Weiße Adler,
ja, weil das wäre mein zweiter Versuch gewesen, wo die mit weißem Text auf weißem Grund quasi eine Prompt-Injection gemacht haben und Copilot quasi so weit durchgedrungen sind, dass sie mit einem manipulierten Word-File im Kontext des Anwenders arbeiten konnten. Und das, finde ich, ist schon anders, weil diese Malware, dieses Botnetz, diese Angriffssoftware, die musste es früher durch Virenscanner, keine Ahnung was, auf deinen Rechner schaffen und die hast du jetzt schon drauf. Sie benimmt sich halt aktuell nur sehr anständig und ob du dich jetzt um die Sandbox kümmerst oder nicht, ist ja schön, aber sobald sie diese Sandbox ignoriert und ich kenne genügend Leute, die sagen, die Sandbox ist eigentlich nichts anderes als ein Stück Frischhaltefolie, das wir um die Software herumspannen, weil naja, wie gesagt, ne, ist eine Tür, ist ein Fenster, ist auch der Maschine egal. Sobald sie irgendwo ein Loch hat, kann sie auch versuchen, sich da Gewalt irgendwie durchzudrücken und damit irgendwas zu machen. Dann steht sie da vor anderer Software und diese Software hat nie damit gerechnet, dass jemand den Perimeter Softwareinstallations, Softwareausführungsrechte, Benutzen von Software, du bist an ganz vielen Security-Scheiben schon vorbei, weil du bist nämlich im Innersten. Und darauf sind, glaube ich, viele noch überhaupt nicht vorbereitet.
Ja, aber jetzt Gegenfrage. Wir reden von Leuten, die ein Windows 11 haben, wo noch nicht mal klar ist, was Windows 11 an Telemetriedaten jeden Tag zu Microsoft pustet. Also wir haben doch sowieso keine sicheren Rechner. Also wenn wir jetzt, ich finde, da muss man schon ganz klar trennen zwischen End-Usern, also die Gruppe von Usern, die du eben aufgebracht hast, Jens. Da als ein Normalo hast du doch gar keine Chance, das überhaupt auch nur ansatzweise zu durchschauen. Ich habe viel im Bankensektor früher gearbeitet, sicherheitsmäßig, und es ist jetzt länger her, ich kriege die Zahlen auch nicht mehr zusammen, aber es ist zum Beispiel schon immer total erschreckend gewesen, wie Normal-User auf SSL-Warnungen, TLS-SSL-Warnungen im Browser reagieren, wenn da steht, Achtung, das Zertifikat ist ungültig und 95% der normalen Leute, die klicken einfach irgendwas, die verstehen das gar nicht. Und wir als ITler denken, ja, das ist doch total logisch, was da steht.
Mir hat mal eine Banken-Hotline empfohlen, weil meine Banksoftware so einen Zertifikatsfehler geschmissen hat, drücken sie ihn weg.
Ja, genau. So. Aber ich glaube.
Die Hotline!
So. dass deswegen für die Betrachtung des Themas an sich, das klingt jetzt total arrogant, aber ich glaube, dass diese Benutzergruppe, was willst du machen? Es ist wie mit der Cloud. Am Ende wird die Bequemlichkeit siegen und die Qualität der Anbieter, die einen Ruf zu verlieren haben. Und ich meine, es funktioniert ja auch. In der Cloud funktioniert es ja auch. Die Leute pusten ihre Daten dahin. Ich habe gesagt, ich schließe mich da auch an. Gewisse Daten, nicht alle Daten. Und wenn wir mal ehrlich sind, so richtig große Klopper, also wenn wir jetzt mal Microsoft ausnehmen, wann gab es bei Apple mal einen großen Datenvorfall? Oder bei Google? Gut, Microsoft kommt mal der zentrale Sammelsignatur-Key abhanden, aber findet sich jetzt bestimmt ein Teppich, unter dem man das kehren kann. Deswegen glaube ich, das ist halt wenig Benchmark, um das Thema IT-Security, KI-Security zu betrachten. Im Unternehmenskontext sieht das natürlich ganz anders aus. Ne?
Naja, wobei ich etwas sagen würde, bis heute. Ne? Ich glaube, die Angriffsvektoren werden mehr. Ne? Also wenn wir jetzt gerade auch nochmal das Thema der Fähigkeit des Social Engineerings nehmen, ne? Das ist natürlich auch so eine KI Social Engineering halt auch nochmal 100.000-fach durchführen kann, theoretisch, ne? Mit Fake-Anrufen, andere Sachen, auch Themen einfach zusammenzubringen, die wir vielleicht noch gar nicht zusammengebracht haben vorher. Dementsprechend bin ich schon der Meinung, dass wir wahrscheinlich bis jetzt noch relativ wenig Cases sehen, aber die Cases werden zunehmen und die Anforderungen an Security im PM-Kontext wird einfach höher werden. Also ich glaube, dieses echtes Hardening von Daten dann auch wieder vielleicht an Rechnern zu haben. Wir hatten das in einer anderen Folge, Marc, schon mal mit dem einen Kollegen aus der Cyber-Security-Ecke heraus, dass wir gesagt haben, wenn ich jetzt eine Bank bin oder irgendwas anderes, vielleicht muss ich dann wieder so James Bond-Style-mäßig irgendwo einen Server stehen haben, der halt tatsächlich doch nur per USB-Stick die Daten nach außen tragen darf, den ich dann von einem Raum in den anderen eintrage, weil die Gefahr zu groß sein könnte.
Ja, das ist ja auch wie so eine Scheinsicherheit. Du weißt, wie Stuxnet damals auf die iranischen Zentrifugen gekommen ist.
Stimmt, ne? Genau. Ja, hast recht.
Also, und dann bist du am Ende wieder bei dem Threat Model. Und das ist ja auch was aus in dieser Vor-Internet-Zeit oder als es mit dem Internet begonnen hat, hat man auch gesagt, ja, natürlich, hat Sicherheitslücken, aber man muss ja jetzt irgendwie auch nicht jedes Kraftwerk ans Internet anschließen. So, heute ist jedes Kraftwerk ans Internet angeschlossen. Geben wir uns da mal keine Illusion hin, der Fisch ist gegessen, auch was KI angeht. Ich glaube aber, wie gesagt, dieses grundsätzliche, für Privatuser ist dieses grundsätzliche Thema, die arbeiten sowieso auf Computern, die nicht ihnen gehören, mit gemieteten Betriebssystemen, wenn wir mal ehrlich sind. Und im Firmenkontext hast du halt ganz viele verschiedene Angriffsvektoren. Und ich würde gerne von dem Thema Sandbox mal weggehen, weil das ist was, wo ich ganz, habe ich ja eben schon gesagt, ne? Also das ist eine Bedrohung, die ich mit Mitteln, die wir seit 20 Jahren kenne, in den Griff kriegen kann. Klammer auf, wenn ich nicht zufällig dem Agenten viel mehr Rechte geben möchte aus funktionalen Gründen, dann habe ich aber eben ein anderes Problem. Dann sticht ja immer Security die funktionalen Anforderungen. Was ich viel krasser finde, und jetzt würde ich den Bogen mit Blick auf die Uhr noch schlagen, auf dieses Thema dieser AES-Geschichte. Anthropic hat ein Paper veröffentlicht, was Mythos selber geschrieben hat. Und dazu noch ein theoretisches Background-Paper. Und zwar haben die Mythos den Auftrag gegeben, finde bitte eine neue Art von Angriffsklassen gegen AES. Also AES, Advanced Encryption Standard, ist die symmetrische Verschlüsselung für höchste Ansprüche. In den USA ist die für die höchste Geheimhaltungsstufe zugelassen und überall, wo symmetrische Verschlüsselung stattfindet, ist AES so der Standard. Und die Aufgabe war eben, Angriffsklassen dagegen zu finden. Und Mythos hat das nicht nur mit Bravour getan, also hat eine Schwäche gefunden, sondern wirklich eine ganz neue mathematische Angriffsklasse, die den Sicherheitsforschern seit, wie lange gibt es AES? 20 Jahre? 25 Jahre? Bisher vollkommen unbekannt war. Das heißt, ein Beleg dafür, dass LLM nicht einfach nur stupide irgendwelche Trainingsdaten zusammengeklebt hat. Es gibt ja immer so diese Leute, die sagen, ach, das ist ja alles gar keine Intelligenz im eigentlichen Sinne, sondern das sind ja nur Trainingsdaten und das sind so statistische Textwurstmaschinen und die machen dann was und dann haben die manchmal Glück und das sieht dann gut aus und die wollen ja, das sind irgendwie immer so People-Pleaser. Und das ist jetzt genau der Beweis, dass sowas eben nicht ist. weil da ist eine Art von Mathematik von diesem Ding ersonnen worden. Wahrscheinlich verlinkt ihr dieses Paper auch mal in den Shownotes. Ich würde da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil es schon sehr theoretisch ist. Das ist eine sogenannte Möbiusbrücke, die Mythos da gefunden hat, die wirklich eine komplett neue mathematische Angriffsklasse darstellt. Und das ist ein totaler Quantensprung, der wahrscheinlich aufgrund seiner Komplexität und fehlende Intuitivität nicht den Sprung in die Presse geschafft hat. Es hört sich halt nicht so gut an, wie das Modell ist ausgebrochen und hat den Konkurrenten angegriffen. Aber das ist was, wo ich wirklich länger mit den Ohren geschlackert habe, denn, und das ist jetzt das zweite Thema, apropos Claude Mythos ist ja bekanntermaßen das Modell von Anthropic, was offensive IT-Security-Fähigkeiten in so einem ausgeprägten Maß hat, dass es nur ausgewählten Institutionen und Firmen zur Verfügung steht. Mhm. Also quasi ein qualifizierter Pentester. Das macht das Ding, was man so hört, ich selber habe keinen Zugriff dazu, extrem gut. Also Sicherheitslücken in Software oder Infrastruktur finden, dann ausnutzen, wo man ganz klar sagen kann, okay, das sind alles Trainingsdaten. Wenn das Ding irgendwie einen ungepatchten Server tralala findet, dann kannst du nach den CVEs gucken und sich einen Exploit bauen und. Das finde ich jetzt nicht besonders kreativ. Aber dieser AES-Vorfall, der ist wirklich gruselig. Der ist gruselig, weil er 20 Jahre mathematische Forschung einfach mal eben, ich weiß nicht, wie lange die dran gesessen haben, ein paar Wochen, ich weiß ja nicht, wie viele Token die verbrannt haben, mal eben rechts überholt hat. Zur Beruhigung, AES ist damit nicht gebrochen. Also es gab jetzt doch so ein paar Details. AES verschlüsselt in 10 Runden, also der Klartext wird durch 10 sogenannte S-Boxen geschickt und Anthropic hat das reduziert auf 7 S-Boxen. Und diese Lücke ist eben ein Angriff gegen die Verwendung mit 7 S-Boxen, was in der Praxis nicht vorkommt. Aber dennoch, der Witz ist eben nicht der praktische Angriff, sondern diese Art von Mathematik. Und das ist schon was, wo ich sage, puh, also das mit den Sandboxen, das kriege ich mit traditionellen Mitteln in den Griff. Aber hier, da hilft mir am Ende auch keine KI-Psychologie. Das ist eine Klasse, die man auch als Mensch nicht mal einfach so nachvollziehen kann.
Ja, das Problem, ich bitte nur, weil ich das jetzt auch vor kurzem noch gelesen hatte, die Tage erst, ich will es nur dramatischer machen. Es verdichten sich die Gerüchte, dass Anthropic im Prinzip auch schon das sogenannte Model 2 hat, ne, was nur intern benutzt wird. Das ist die, man könnte es auch als Mythos 6 schon bezeichnen, die 6er Version, der sie noch gar nicht wissen, wann sie die releasen wollen, ne, aber die intern schon da ist, die wohl angeblich irgendwie 12,5% Punkte nochmal besser ist als Mythos 5. Ja, und da wissen wir, was da auf uns zu rollt in dem Moment, ne?
Absolut.
Auch wenn man, das ist jetzt ein alter Spruch wieder, ja, vom alten weißen Mann, so schlecht wie heute werden die Modelle nie wieder sein.
Das stimmt.
Und das natürlich, stimmt. So wie wenn einer anfängt, vom Rücken zu erzählen und alle anderen dann auch im Rücken haben, egal ob sie es wirklich im Rücken haben oder nicht, ich möchte überhaupt nicht schmälern, ne? Ich meine, jeder hat so sein Päcklein mit sich rumzutragen, ist das natürlich auch bevor gehen im Börsengang natürlich auch immer ganz wichtig zu klären, wir haben da ganz viel im Köcher.
Ich weiß.
Alles überhaupt. Ja, das und wir wissen auch nicht, ja. Wenn ich alleine mal umrechne, wie viel ich mit meinen Tokens in real verbrauche, wenn ich die Tokens jetzt, ich sag mal, als Token-based abrechnen würde versus mit dem Abo, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn irgendwann mal die Preise angehoben werden, weil spätestens, wenn sie an den Börsen sind, wird halt das Thema, wir schenken unseren Kunden Geld. Irgendwie weiß auch nicht, ja. Mal gucken, wie sich das so entwickeln wird.
Aber lass mich dann noch vielleicht noch eine Anekdote aus meiner jüngsten. Ich baue mir mal ein Harness mit meinen KIs, die mich so unterstützen.
Ja, du hast ja letztens gesagt, du hast alles irgendwie miteinander verbunden, ne? Noch alles da.
Ist alles miteinander verbunden und ja, ich habe jetzt auch mal wieder den Überblick zwischendurch verloren. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Wenn man dann irgendwie mit mehreren Modellen parallel arbeitet und dann das eine Modell schon was codet, was man mit dem anderen Modell schon wieder neu bespricht, verliere ich ab durchaus auch mal den Überblick. Baue mir da Dashboards und andere Sachen. Aber worauf ich diesmal nur eingehen wollte, war, da hat tatsächlich das eine Modell mir geholfen, einen Vorschlag, das andere Modell abzulehnen, mit der klaren Aussage, Jens, das baue ich nicht. Ja, weil das öffnet nämlich eine Sicherheitslücke in dem System. Da ging es also tatsächlich so ein bisschen drum, ich wollte kommuniziere mit OpenClaw über Telegram und wollte eigentlich dann auf meine Desktop-Cloud-Version, die ein bisschen mehr Freigabe auf dem Rechner hat, zugreifen und hatte mir so gedacht, komm, da kannst du das doch irgendwie über Telegram machen und dann schicken wir da fröhliche Textnachrichten runter. Und OpenClaw war auch total happy mit dieser Lösung, hat die dann vorgeschlagen und Claude auf dem Rechner hat gesagt, Alter, das machen wir mal nicht. Ne? Und das fand ich auch eine interessante Situation und das ist so ein bisschen, Klaus, in diese Richtung, was ich vorhin angedeutet habe mit dem vielleicht auch Befähigen des Endanwenders durch KI-Modelle. Jetzt ist es hier schon, sagen wir mal, ein extremeres Beispiel. Nicht jeder verknüpft irgendwelche Sachen, aber natürlich hat hier die Fähigkeit und diese Omnipräsenz und Omnimacht, die diese KI-Modelle haben, natürlich dazu geführt, dass ich nicht einfach fröhlich, weil ein Modell mich einfach nur bestätigt hat in meiner Annahme und etwas gebaut für mich hat, um mir zu gefallen, hat im Prinzip das andere Modell dafür gesorgt, dass ich eben diese Sicherheitslücke nicht aufmache. Und ich finde, das gibt so einen kleinen Blick in eine mögliche Zukunft auch rein, wenn man jetzt auch die Beispiele sieht, die du angebracht hast, dass diese Modelle auf Angriffsvektoren kennen, dann über die wir nie nachgedacht haben, weil sie vielleicht mathematisch so kompliziert waren, dass wir sie nie angedacht haben oder eben einfach selber gar nicht drüber nachgedacht haben, diese Angriffsvektoren zu finden. Dementsprechend wird es trotz alledem, und ich glaube, da kann man dann auch noch Bücher und Bücher lesen ohne Ende in der Zukunft drüber, dazu führen, dass wir quasi einen Angriffs- und als auch Abwehrkampf sehen werden, der vor allem durch KIs geführt wird, die gegeneinander sowohl auch Verteidigungswege finden werden, an die wir vielleicht auch noch gar nicht gedacht haben. Und das könnte, glaube ich, noch eine spannende Entwicklung werden, die wir so in den nächsten Wochen und Monaten sehen und die dann halt tatsächlich so ein bisschen mehr in die KI-Zukunft, die in dem einen oder anderen Cyberpunk-Buch mal beschrieben worden ist, reinführen werden. Ne?
Du meinst, es ist also, es wird dann sein wie mit Gewalt und regulären Ausdrücken. Wenn es nicht hilft, braucht man einfach mehr davon.
Es könnte ein Wettrüsten, der auch in diesem Fall natürlich der KIs werden in dem Moment. Also ob ich sage, ich meine, wir haben das
man sollte Nvidia-Aktien kaufen.
Ja.
Keine Kaufempfehlung, wir sind kein Investmentportal, wir sind keine Rechtsberatung, wir sind alles nicht. Also wenn ich mir das so anhöre, was ihr so erzählt, während Jens davon gesprochen hat, dass KI uns beschützt, stelle ich mir gerade folgenden Satz vor. Hallo Marc, guten Morgen. Ich habe dein Bankkonto dem Dieb entgegengeworfen, damit deine Platte wieder zugänglich ist. Ich hoffe, du freust dich. Finde ich zum Beispiel eine schöne Meldung, wenn die dann mal kämen. Und für alle die, die Angst haben, dass eine KI irgendwann mal wirklich ausbricht und in der Bildzeitung steht, ChatGPT hat die KI-Labore verlassen und will jetzt die Welt übernehmen. Keine Sorge, das Kontextfenster ist relativ schnell voll. Dann warten wir noch ein paar Minuten und dann fängt er an und hat vergessen, was er vorhatte und geht wieder ganz eingeschüchtert zurück und denkt sich, was war denn? Also ich meine, das ist auch so ein Punkt, ne?
Du meinst, es ist nicht nur ein bockiger Jugendlicher mit omnipotenter bockiger Jugendlicher, sondern er hat auch noch Alzheimer.
Ja,
ein
Kurzzeitgedächtnis, ja. Genau. Ja, von
genau. Also 12 bis mittags. Aber wobei soll ja nicht so sein. Aber ist auch egal, ja. Also von der Seite, ich finde das total toll, dass wir uns heute zu dritt hier getroffen haben. Mhm. Ich gebe mal einen Tipp. Es könnte sein, dass wir uns bald nochmal zu viert treffen. Wer das so sein wird, mal gucken, wann diese Folge dann kommt. Und ich möchte es nur schon mal vorteasern. Danke, dass ihr da wart. Ich möchte alle Zuhörenden auf die Shownotes verweisen, weil wir haben jetzt eine Landingpage, wir haben einen WhatsApp-Kanal, wo wir über Neuigkeiten informieren. Wir arbeiten unsere Folgen auch im Nachgang noch ein bisschen mit Bonusmaterial auf, das wir auf unserer Landingpage in einem Blog verewigen. Und wie der Klaus schon sagte, wenn ihr etwas habt, schreibt's uns lieber nicht als Mail, sondern gebt uns einen Kommentar in den entsprechenden Podcast-Plattformen. Noch viel lieber hätten wir Sterne, aber Feedback nehmen wir auch. Schlechtes geht an Jens, Gutes geht an mich. Wir werden uns das entsprechende aufteilen. Und damit bedanke ich mich. Sicheren Abend euch allen. Ciao.
Danke. Tschüss.
Willkommen bei Think Different, Think AI, dem Podcast von Marc und Jens. Zwei technologieverliebte Köpfe, die nicht nur über künstliche Intelligenz reden, sondern sie leben. Hier gibt's klare Einordnungen, echte Praxiseinblicke und einen frischen Blick auf das, was möglich ist. Verständlich, kritisch und immer mit einem Augenzwinkern. KI zum Nachdenken, zum Schmunzeln und vor allem zum Mitreden.